Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret, spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Stefan Bösner und Luisa Müller.
Hallo Luisa.
Hi Stefan.
Heute mal ein klassisches Leitsymptom.
Ja, schön.
Gelenkschmerzen. Und zwar, es handelt sich um eine 52-jährige Patientin, die zu dir kommt mit dem Leitsymptom einer Monarthritis. Und zwar hat sich bei ihr doch laut ihren Aussagen heftige Entzündung im Bereich ihres rechten Sprunggelenks entwickelt. Also das geht jetzt schon 1-2 Tage lang. Am Anfang hat sie erst gedacht, na, vielleicht klingt es doch wieder, aber dann so am 2., 3. Tag hat sie dann gesagt, nee, das muss ich jetzt doch mal ärztlich vorstellen. Von der Vorgeschichte vielleicht noch kurz der Patientin, dass sie jetzt nicht irgendwie rheumatologisch erkrankt oder irgendwas vorbekannt. Also wir haben keine Vorgeschichte, die da plausibel reinpasst, wobei das schon eine Patientin ist, die trotz ihres noch nicht so hohen Alters gesundheitlich deutlich eingeschränkt ist. Die hatte schon mit 48 Jahren einen Schlaganfall gehabt, der noch mit einer ganz leichten Hemiparese einhergeht, aber an der anderen Körperhälfte, an der linksseitigen, die schränkt jetzt nicht ihr Laufen oder so ein. Also sie hat da vor allem aber doch eine leichtere Muskelschwäche, Gefühlsstörungen, hat vor allem aber auch dadurch Konzentrationsstörungen, also kann nicht mehr in dem Beruf voll nachgehen. Sie ist praktisch teilberendet und arbeitet dann noch Teilzeit in dem Job, im Bürojob, der da aber auch zunehmend schwerfällt. Und sie hat begleitend eben auch immer wieder so chronische Erschöpfungszustände von der Medikation, eben das, was man da einnimmt, also Aspirin und Statin, sonst hat sie keinerlei Medikamente.
Und was sagtest du, wie alt ist sie?
52 Jahre. Mhm. Ja, das bekommst du erstmal so als Auftakt und kannst jetzt mal ein bisschen resonieren, was denn eine Monarthritis des rechten Sprunggelenks alles machen kann.
Genau, also ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich das zu den großen oder kleinen Gelenken zähle, aber natürlich würde ich es eher zu den großen Gelenken zählen. Und für mich sind dann eigentlich, glaube ich, drei Hauptverdachtsdiagnosen, die mir in den Kopf kommen. Also das eine ist eine Gicht.
Gichtanfall,
ja. Akuter Gichtanfall. Das zweite ist eine reaktive Arthritis durch einen viralen Infekt, sei es respiratorisch oder eben gastrointestinal. Und das dritte ist eine Borreliose.
Das sind doch
das
gute
sind jetzt
Ideen,
die drei, die ich jetzt gekommen bin.
Also mit denen würdest du ins Rennen gehen.
Genau, ja.
Und dann, dann gibt es andere Sachen, gibt es wahrscheinlich auch noch, aber da können wir ja später noch drauf zu sprechen kommen. Aber du argumentierst jetzt einfach auch epidemiologisch und pathophysiologisch plausibel.
Ja, wobei eine Sache, eine vierte Sache natürlich eine, sage ich jetzt mal, eine aktivierte Arthrose. Also wenn sie da eine Arthritis eine Arthrose in dem Sprunggelenk hätte und jetzt durch irgendetwas eine besondere Belastung dann reaktiviert.
Wie wahrscheinlich hältst du das, Arthrose im Sprunggelenk?
Nur bei bestimmten Konstellationen für wahrscheinlich. Jetzt zum Beispiel mit dieser Hemiplegie, wenn sie jetzt die andere Körperhälfte deutlich mehr belasten
sehr
würde.
Gute Idee.
Oder irgendwie eine besondere Fußachsenstellung hätte, wo das Sprunggelenk besonders...
Oder halt schon Trauma da gehabt.
Trauma.
Ansonsten ist es ein Gelenk, was eigentlich im Gegensatz eben zu der Hüfte und zu den Kniegelenken
eher
eigentlich
seltener.
Nicht mit arthrotisch jetzt manifestiert bei den meisten Patienten, ne? Außer es ist eben posttraumatisch oder die Gründe, die du genannt hast. Gut, das finde ich doch schon mal eine sehr gute Idee. Genau, ich habe sonst auch erstmal von der Anamnese weitergefragt. Es gab jetzt in dem Sinne keine Auslöser, auch wichtig, es gab kein Trauma. Es war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt hat, Mensch, ich habe mich jetzt wirklich in den letzten Wochen so bewegt, dass ich meine rechte Körperhälfte laufend massiv überlastet habe. Infekt war so ein bisschen schwierig, das habe ich auch gefragt. Ja, sie hat gesagt, ich habe mich mal so grippig gefühlt. Ich hatte vielleicht auch mal ein bisschen weicheren Stuhl gehabt, aber keinen richtigen Durchfall. Das Ganze ist aber echt auch schon mehrere Wochen her. Das war also, ich sag's mal so, es war nicht als eindeutige Anamnese eruierbar, aber es war auch nicht auszuschließen. Das war, wenn dann, ein recht blander Verlauf vom Infekt. Aber würde auf jeden Fall noch mit im Raum stehen. Gichtanfälle hatte sie noch nie gehabt. Das habe ich sie auch noch mal gefragt. Also in der Akte hatte ich es nicht vermerkt, aber Die ist auch erst seit jetzt ungefähr 7, 8 Jahren in meiner Behandlung. Also von daher hätte das ja auch eher schon mal sein können, jetzt so vom ganzen Habitus eher unwahrscheinlich, eher eine schlanke Person gewesen, die sich auch, glaube ich, vegetarisch ernährt, aber trotzdem natürlich auch eine Möglichkeit. Ich gebe dir auch noch mal die klinische Untersuchung. Genau. Dann kannst du auch mal sagen, wie du dann weiter vorgegangen wärst jetzt konkret. Also sie hatte wirklich das gesamte Sprunggelenk geschwollen, auch so teigig angeschwollen, die Haut, auch der Fußrücken war so ein teigiges Ödem, kann man sagen. Ne? Das Ganze lief dann so aus zum Unterschenkel hin, also war wirklich schon auf das Sprunggelenk und wenn man noch will, auf den Fußrücken begrenzt. Und ein Druckschmerz, jetzt auch ubiquitär, also jetzt nicht irgendwie an einer Stelle bestimmt, sondern gerade wenn du an den Stellen natürlich, wo auch mehr der Knochen eher unter der Haut hast, aber das hat dir überall wehgetan.
Also sowohl extrem, medial als auch lateral.
Sowohl medial wie auch lateral. Also da war jetzt nicht, das war jetzt nicht irgendwelchen anatomischen Strukturen wie jetzt Außen- oder Innenbändern oder so zuzuordnen, sondern ein diffuser Druckschmerz. Und das Gelenk ist auch überwärmt gewesen und gerötet. Also die klassischen Entzündungszeichen haben zugetroffen. Jo, jetzt haben wir ja einiges an, wir können ja auch erstmal nur bei den drei Differentialdiagnosen bleiben, die du genannt hast. Wie kann man dem jetzt weiter auf den Grund gehen? Da gibt es sicherlich verschiedene Wege. Sag du einfach mal, wie du weiter
Also auf jeden Fall würde ich das ergänzen wollen durch eine Laboruntersuchung, um zu wissen, wie hoch die Entzündungswerte sind. Denn also so eine reaktive Arthritis würde, glaube ich, gar nicht so klinisch so manifest sein, also mit wirklich Schwellung, Rötung, sondern ich glaube, das sind hauptsächlich dann Schmerzen. So. Aber die anderen beiden Dinge wären ja noch im Rennen. Bei einer Borreliose weiß ich es gerade nicht genau, wie da die Arthritis sich bemerkbar macht, ob die wirklich auch so klinisch so manifest wird oder ob auch da eher die Schmerzen dem Ganzen voranstehen. Aber ich glaube, genau, also ein Labor, um jetzt mal zu wissen, wo man da so steht, würde mir jetzt helfen. Und es ist ja schon ein ausgeprägter Lokalbefund, muss man sagen, der jetzt über eine relativ kurze Zeit entstanden ist, zwei Tage.
Ja.
Und auch, also du hast ja gefragt, kein auslösendes Ereignis innerlich.
Gichtanfall, würde es da Klinik dazu passen?
Ja, der tritt ja sporadisch auf, insofern
Und auch ausgeprägt. Also die Leute, denen tut das wirklich weh. Also so eine Podagra, da kannst du kaum hinkommen und dann sagen die schon au. Ne? Also von daher, also da gibt es also wir haben ja ein breites Labor abgenommen, das sage ich dir jetzt gleich, dann die Werte. Das ist nur die Frage, da brauchst du ja einen Tag, bis da die Ergebnisse kommen. Behandeln schon mal irgendwie oder machst du irgendwas falsch, sag ich mal, andersrum mit einer Behandlung?
Nee, also das sicherlich nicht. Auf jeden Fall Schmerzstillung durch Schmerzmittel. Dann, also optimalerweise sowas, ein NSAR, ne, was auch irgendwie entzündungshemmend ist. Dann kühlen, hochlagern, Schonung. Das ist ja immer so das, was man erstmal empfiehlt.
Genau, das kann man machen. Ich habe sogar noch ein bisschen anders gemacht, das wäre eine Option. Ich habe ihr gedacht, ach, gib ihr doch mal einen Steroid, das kannst du ja auch machen, einen akuten Giftanfall.
Ja, genau, wenn es ein Gichtanfall ist, hätte ich das auch gemacht.
Ja, weiß ich ja nicht. Aber das ist ja so ein bisschen Therapie als Diagnose, weil es wäre ja noch eine andere Differentialdiagnose, ist ja natürlich auch eine rheumatoide Arthritis, die sich atypisch manifestiert. Das gibt's ja mal. Das müssen nicht immer die kleinen Gelenke sein, da gibt es die dollsten Fälle. Ich hatte jetzt jemanden, der die Diagnose rheumatoide Arthritis bekommen hat, weil er immer im Sternalbereich Schmerzen nur in Gelenken hatte. Also das hätte ich mich gar nicht getraut. Mhm. Das hat der Rheumatologe so eingeordnet. Das ist einmal dahingestellt, also wie plausibel das ist. Aber ich meine nur, da habe ich mir gedacht, okay, sagen wir mal, wenn das auf einen Steroid gut anspricht, dann wären diese beiden Erkrankungen noch im Rennen, beziehungsweise wenn es nicht drauf anspricht, dann macht das sowohl eine Gicht wie auch eine rheumatoide Arthritis erstmal sehr unwahrscheinlich.
Ne? Ja, das stimmt. Also,
Also von daher, man kann beides machen. Ja. Ne? Also Fakt war, ich habe das gemacht, habe sie 3-4 Tage später wieder einbestellt, es hat null drauf angesprochen auf Cortison.
Okay.
Also es war genauso. Und im Labor waren die Entzündungswerte erhöht, das ist nicht dramatisch, das CRP war 50-60, BSG war leicht erhöht, so um 45 gewesen, die Leukos waren nicht erhöht, restliches Labor war jetzt erstmal unauffällig, wobei ich ihr jetzt dann noch nicht alle Werte gemacht habe, ich dir eine Sukzession gemacht habe, aber jetzt können wir erstmal festhalten, Monarthritis ist weiter da. Für Gicht ich war da auch ambivalent. Natürlich kann es den Gichtanfall haben, aber ich meine, ich hatte von ihr auch Vorbefunde. Da war nie eine erhöhte Harnsäure dabei. Das hat dann wiederum, also von der Klinik hätte es total gepasst. Und wenn ich das im Notdienst gesehen hätte, hätte ich es auch wie einen Gichtanfall klassifiziert und behandelt.
Ja.
Und aber irgendwie erschien mir hier trotzdem unplausibel. Sagen wir mal, ich war dann nicht so überrascht, dass es nicht...
Okay.
Ja, aber darum habe ich auch das Cortison genommen, weil ich wollte dann halt doch nochmal auch Richtung spezifische auch rheumatoide Arthritis halt sehen. Mensch, wenn mir das überhaupt nicht auf ein Steroid anspricht, dann kann ich mich schon mehr den anderen Diagnosen auch zuwenden.
Ja, das stimmt.
Was ist mit den Borrelien? Wie tut man
Borrelien-Arthritis
nachweisen?
Ja, genau. Also zum einen natürlich Anamnese, ne, dass man so fragt, haben Sie häufiger mal
nichts erinnerbar, du kannst, habe ich gefragt.
Haben Sie das gesehen? Das würde es nochmal wahrscheinlicher machen, wenn sie sagt ja.
Genau, und vor ein paar Monaten Erythema migrans, genau. Ne? Nee.
Du kannst natürlich die Antikörper bestimmen, wobei es da so ist, dass es in beide Richtungen Serokonversionen gibt. Das macht es ein bisschen schwierig in der Interpretation. Also dass sowohl die IgM als auch die IgG sich quasi ineinander umwandeln können.
Ja, aber in welche Richtung wären denn hier Antikörper trotzdem interessant? Für Ruling-In oder Ruling-Out-Disease?
Für Ruling-In, also IgM-Antikörper, oder?
Nee, da nicht. Widerspreche ich dir jetzt mal.
Okay.
Ich fand es interessanter für Ruling-Out. Wenn jemand überhaupt gar keine Antikörper hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er Kontakt zu Borrelien hat, die IgM...
Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Extrem gering, oder? Dass man gar keinen Kontakt hatte zu Borrelien?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, extrem
die Durchseuchung
gering.
Ist relativ hoch, hätte ich jetzt gedacht.
Ja, also es ist sicher ein signifikanter Anteil der Bevölkerung. Ich kann dir das gar nicht sagen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder schon mal Kontakt also mit Borrelien infiziert wurde. Ne? Weil ich habe das nachgemeldet und die waren beide negativ.
Okay, das ist natürlich super.
Und das fand ich dann echt hilfreich.
Das ist sehr hilfreich.
Andersrum halt nicht das Problem. Du hast schon recht, es gibt diese Konversion, aber letztendlich kann IgM bei Borrelien halt über Jahre wirklich positiv sein.
Ja.
Und letztendlich zum Nachweis, da hatten wir jetzt auch eine andere Patientin, auch ich habe irgendwie die letzten Monate lauter Monarthritis-Patienten gehabt.
Okay.
Den haben wir zur Punktion dann wirklich geschickt, um du musst die Borrelien Gelenkflüssigkeit nachweisen. Also vorher würde man das auch nicht behandeln. Ne?
Ja.
Und also hier war aber die Borreliose dann für mich eigentlich auch vom Tisch.
Ja, die ist
also mit einer hohen Sicherheit, sag niemals nie in der Medizin. Ne? Vielleicht bildet ein Teil der Patienten keine Antikörper, aber das habe ich erstmal nicht weiter verfolgt. Wir haben dann, weil ich ohnehin das nachgemeldet habe, ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, da ich mit drei Internisten zusammenarbeite, wir haben eh kein Laborbudget, wo wir sparen können. Von daher war ich dann auch so frei und habe trotzdem auch nochmal CCP, Antikörper und Rheumafaktor nachgemeldet. Auch natürlich bewusst der Tatsache, dass das auch eine seronegative rheumatoide Arthritis sein könnte, aber sagen wir mal, bei positiven Befunden wäre ich dann halt doch noch mehr in diese Richtung gegangen, wobei das dann völlig im Widerspruch zu dem gestanden hätte, dass es auf Cortison überhaupt nicht anspricht. Gott sei Dank, in dem Fall sage ich erstmal, war das beides negativ.
Mhm.
Und sagen wir mal, dann habe ich auch notiert, mit dem fehlenden Ansprechen auf Cortison habe ich dann auch gesagt, auch unwahrscheinlich. Das war also erstmal auch weg. Also jetzt haben wir praktisch Gicht schon weg, wir haben die Borrelien weg, wir haben die rheumatoide Arthritis unwahrscheinlich. Was wir noch gemacht haben, da habe ich einen Kollegen einfach schnell gebeten, das war aber auch mehr, weil die Patientin gefragt hatte, könnte das auch eine Thrombose sein, ist ja auch eine super unwahrscheinliche Lokalisation und dass sich das auch dann so klinisch stark bemerkbar macht. Trotzdem, wir haben ja einen Schall gemacht und das war auch ausgeschlossen, sonograf. Also auch weg vom Fenster, die mehr oder mehr nicht bestimmt, die wären wegen der Entzündung wahrscheinlich erhöht gewesen. So, das bleibt jetzt im Rennen gar nicht mehr so viel. Eigentlich die reaktive Arthritis, ne? Wie gehst du der jetzt weiter auf die Spur?
Ich habe gerade noch überlegt, Medikamente waren ja nur die zwei. Also es war ja da nichts.
Ja. Warum? Was hätte
dich
denn
noch interessiert? Vielleicht hätte es auch noch irgendein Medikament gegeben, was Gelenkbeschwerden machen kann.
Aber eine Entzündung richtig in den Gelenken?
Ja, weiß ich nicht. Ich sage nur vielleicht. Ich sage, die Luft wird dünn.
Ja, gut, also das würde ich dann auch recherchieren.
Da
würde mir ad hoc nichts einfallen. Das kann sicherlich sein, dass so Spezialtherapien, die wir nicht anwenden, wie irgendwelche Immunglobuline oder irgendwas, das auch mal machen können, das weiß ich nicht. Gut.
Wie weiß ich eine reaktive Arthritis nach? Letztendlich, meines Wissens nach, ist die ja selbstlimitierend. Und ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen auf Zeit spielen würde. Also sprich NSAR, kühlen schon abwarten.
Man kann das erstmal machen, ja, und es gibt aber da halt auch hartnäckige Verläufe. Ja. Ne? Also ein Teil, der spricht, genau, die sprechen in der Regel eben nicht auf Cortison an, sondern man würde nicht steroidale Antirheumatika geben. Und ich habe ja aber schon auch nochmal eine Diagnostik in der Richtung gemacht. Dass ich nochmal, also für den, sagen wir mal, für eine Stuhlprobe war es ein bisschen zu spät. Ich habe das trotzdem noch gemacht, aber da habe ich eigentlich nichts groß erwartet. Also nochmal pathogene Keime im Stuhl, vor allem die Yersinien interessieren einen, weil die häufig dafür in Frage kommen. Aber man kann auch Antikörper bestimmen, da habe ich in dem Fall jetzt dann doch nicht gespart. Ich habe wirklich nochmal breit Chlamydien, Salmonellen, Yersinien, Campylobacter-Antikörper und sie hatte wirklich im Western Blot Yersinien IgG positiv, gut, das sagt jetzt nicht so viel aus, das war halt einmal Kontakt gewesen, aber sie hatte auch IgA-Antikörper positiv, auch verschiedene Subfraktionen im Western Blot. Und gut, als Erklärung von dem Labor war eben da, dass die IgA-Antikörper nach einer guten Infektion in der Regel doch bis zu 6 Monaten bleiben und dann wieder abfallen. Von daher hat es zumindest auch mit dem weichen Stuhl, sagen wir mal, in das Bild gepasst. Ne? Mhm. Ich meine, mit aller Vorsicht, mit der wir solche Laborwerte interpretieren, wir reden hier immer von Anreichern, von Wahrscheinlichkeiten. Und darum habe ich den Fall auch mitgebracht, weil es halt nicht immer so klar ist. Ne? Wir haben jetzt wir haben andere Diagnosen unwahrscheinlicher gemacht und wir haben hier die reaktive Arthritis einfach wahrscheinlicher gemacht. Mhm. Und von daher war das dann in dem Fall einfach erstmal meine Arbeitsdiagnose, auch angesichts der Tatsache, weil mir alle anderen Differentialdiagnosen so unplausibel erschienen. Das Problem ist, jetzt kriegst du ja keinerlei Termine beim Rheumatologen. Ich meine, ich habe ja das erklärt, dass ich mich bemühen kann. Ich habe der Patientin das genau, ich bin mit der per Du, ich kenne die lange, habe ihr genau meine Überlegungen auch erklärt, warum ich diese ganzen anderen Sachen für extrem unwahrscheinlich halte. Die konnte das alles auch gut nachvollziehen. Ich habe das angeboten, aber die wollte gar nicht. Sie hat gesagt, jetzt probieren wir doch erstmal hier eine Therapie und sie hat dann zwar in der Folge jetzt nur auf die NSR nicht so gut angesprochen, aber ich habe ihr dann, was man machen kann, aus gewählten Fällen auch noch eine Basistherapie angefangen mit Sulfasalazin und das dauert ja ein paar Wochen, bis die wirkt und darunter sind jetzt die Beschwerden deutlich besser geworden. Mhm. Also sie ist jetzt fast beschwerdefrei, wobei das teilweise wirklich dramatisch war, dass sie da so mal phasenweise im Rollstuhl gekommen, den sie sich geliehen hatte, weil sie nicht richtig aufsetzen konnte. Und was wir auch noch gemacht haben. Ich habe das, also ich will jetzt meinen Zuhörern nicht suggerieren, dass wir hier so nonchalant da die ganze Rheumatologie in der Allgemeinmedizin machen. Ich habe das natürlich auch mit meinen Kollegen besprochen, mit einem internistischen Kollegen und wir haben ja zur Sicherheit aber einfach noch, um zum Beispiel nicht sowas wie eine septische Arthritis zu übersehen, dafür war es zwar nicht dramatisch genug, wir haben ja einmalig auch eine Bildgebung gemacht und wirklich auch hatte mit ich auch CT überlegt, von dem Sprunggelenk, ja, also Computer, da habe ich ja auch dem Befund, ne, da hieß es diffuses subkutanes Fußrückenödem, letztendlich unklarer Ätiologie. Und, aber es sind keine knöchernen Verletzungen, da war keine irgendwie Veränderung des Knochens selber. Also da war auch keinerlei irgendwie, der war mal so eine unbemerkte doch Fraktur.
Genau, sein können. Hatte ich auch jetzt noch das im Hinterkopf. Alle, genau,
unter denen, also deswegen haben wir das auch gemacht, um hier zwar sehr seltene Diagnosen, die du aber letztendlich nur mit einer Bildgebung und nicht mit einem Ultraschall ausschließen kannst, dann noch einmal ausgeschlossen zu haben. Da hat uns normales Röntgen auch nicht gereicht. In dem Fall haben wir das gleich übersprungen, weil das einfach auch doch
das ein übersieht dann eben die Mikrofrakturen.
Genau. Und das da wollten wir doch eine hohe diagnostische Sicherheit haben. Und jetzt sagen wir mal zusammen mit der Vorgeschichte, mit dem Laborbefund, würde ich einfach sagen, hat jetzt hier die reaktive Arthritis den sogenannten, wir denken ja immer so in Schwellen, die sogenannte Therapieschwelle. Die Therapieschwelle bedeutet so im Clinical Reasoning, nach allem Aufarbeitung hat jetzt praktisch eine Erkrankung die Schwelle überschritten, wo ich die Diagnose für so plausibel halte, dass ich dafür therapieren würde. Und das hatte die überschritten. Und die anderen Erkrankungen haben auch die Diagnoseschwelle unterschritten. Diagnoseschwelle bedeutet nicht, wenn die unterschritten ist, das ist bei 0%, sondern wir haben praktisch innerlich für jede Erkrankung, das machen wir manchmal gar nicht so explizit, ab einem gewissen Punkt verfolgen wir die nicht weiter. Das ist die sogenannte Diagnoseschwelle. Und da waren für mich die anderen jetzt erstmal drunter.
Ja.
Und ich hätte aber auch, sagen wir mal, wenn die Patientin nicht auf die Basistherapie angesprochen hätte, dann hätte ich sie vielleicht sogar irgendwo eingewiesen, weiß ich nicht, oder auf jeden Fall mich dann echt da ins Zeugs gehängt, dass die da zeitnah gesehen wird. Aber so tut das die Diagnose auch nochmal untermauern.
Absolut. Super, sehr spannender Fall. Danke dir.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.